Ist gut? Schön, super. Gut, hört ihr mich? Schön. Sind alle da? Ungefähr vor einem Monat ist es gewesen, an dem Wochenende, da haben wir Zeitumstellung gehabt. Und an dem Wochenende habe ich in einem WhatsApp-Status folgendes Zitat gelesen. Also ungefähr das Letzte, was ich im Jahr 2020 noch brauche, ist eine Stunde mehr. Ja, 2020 wird uns noch in Erinnerung bleiben, die nächsten Jahre. Es wird ein Jahr sein, das vermutlich in die Schulbücher und Geschichtsbücher gehen wird. Ein Jahr, das uns herausfordert. Trotzdem erlebe ich mir also das Jahr ein bisschen Revue zu passieren lassen und ganz an Anfang gehen vom 2020 an Januar. Dort hat Jürg angefangen mit dieser Predigt, mit dem Bild von dieser Jahreslosigkeit. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wenn du zurückdrehst ins Januar, an Januar, an was hast du Glauben gehabt? Was in diesem Jahr alles passieren soll? Was hast du dir gewünscht? Was hast du dir für Ziel gesetzt? Ich habe im September 2019 die genau gleiche Frage, habe ich euch mal in einem Gemeindeaustausch gestellt. Für was habt ihr Glauben? Gerade auch in Bezug, wenn ihr unsere Kirche da denkt. Und dort haben ganz viele gesagt, ich glaube, dass Gott mit uns noch nicht ganz fertig ist. Er hat mit uns noch etwas vor. Nach Jahren, die eher schwierig waren, ist der Glaube da gewesen, dass Gott uns Menschen schenkt, dass er sein Reich baut. Dass wir dürfen den Aufbruch erleben und ich bin auch dankbar, darf ich da angestellt sein, darf ich Pastor sein von einer Kirche mit Menschen, die ganz viel Glauben haben. Glaube an einen grossen Gott, dass für ihn nichts unmöglich ist. Wir steigen heute Morgen in eine Geschichte ein, bevor Jesus auf die Welt kam, die Geschichte von Zacharias und von Elisabeth. Das ist ein Ehepaar, die haben auch auf der einen Seite Glauben gehabt und auf der anderen Seite haben sie auch Zweifel und Unglauben gehabt. Und so starten wir im Lukas, im ersten Kapitel, fange ich am Vers 5 an. Dort heißt: Zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte ein jüdischer Priester namens Zacharias. Er war Priester von der Ordnung des Abia und auch seine Frau Elisabeth stammte aus dem Priestergeschlecht Aarons. Zacharias und seine Frau führten ein gottesfürchtiges Leben und befolgten alle Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, weil Elisabeth unfruchtbar war und jetzt waren beide schon sehr alt. Die Geschichte fängt relativ unspektakulär an. Sachlich, fast ein bisschen langweilig. Es wird berichtet, woher sie abstammen. Es wird noch nicht erwähnt, wie sie es gottesfürchtig, wie sie es frommes Leben geführt haben. Und dann so, by the way, ja, Elisabeth ist unfruchtbar gewesen. Sie ist ja nicht die erste Frau in der Bibel, die unfruchtbar gewesen ist. So fängt die Geschichte an. Und dann wird es langsam spannend. Ab dem Vers 8 heißt es, eines Tages, als Zacharias seinen Dienst im Tempel verrichtete, weil in dieser Woche seine Ordnung an der Reihe war, wurde er nach priesterlichem Brauch durch das Los dazu ausgewählt, das Heiligtum zu betreten, um das Rauchopfer darzubringen. Währenddessen stand draußen eine große Menschenmenge und betete. Als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn. Dieser stand rechts neben dem Altar für das Rauchopfer. Zacharias erschrak bis ins Herz. Dann, an dem bestimmten Tag, wo der Zacharias Dienst hatte, seine Gruppe, dann haben wir es losgezogen. Das Lösli ist gezogen worden und dann ist sein Name drauf gestanden. Was für ein Tag für den Zacharias, wo er weiss, jetzt darf ich ins Heiligtum gehen und darf das Rauchopfer bringen. Das Rauchopfer auch als Bild, wo Gebet, wo gesprochen werden, wo mit dem Brauch auf zu Gott gehen, vor ihn kommen. Und während er seinen Dienst tut, an dem Rauchopfer, ist die Gemeinde draussen am Betten, wo sie Gott anbetet. Und vielleicht haben sie auch gerade für den Zacharias betet, für seinen Dienst, den er tut. Vielleicht haben sie sogar gebetet, dass der Zacharias eine Begegnung im Heiligtum haben darf. Mit Gott. Und so ist er dann auch gewesen, ist ja dann der Engel gekommen, ist ihm erschienen und ist ja logisch. Ich hätte ja auch ein Herzkrise gehabt, wenn auf einmal da ein riesen Engel würde da neben mir stehen. Also ich verstehe ihn. Dann heißt es im Vers 13, doch der Engel sagte, hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Gott hat dies Gebet erhört. Der Name Zacharias bedeutet, Jahwe, Gott hat sich an dich erinnert. Zacharias bedeutet, Gott hat dich nicht vergessen. Und wisst ihr, was Elisabeth bedeutet? Gott schwört, oder Gott hat versprochen. Also wenn er Zacharias und Elisabeth zusammennehmen, dann heisst es, Gott hat sich an seine Versprechen, das, was er ihnen mal gesagt hat, hat er sich erinnert. Sie haben jahrelang gebetet. Gott hat dein Gebet erhört. Und es ist nicht nur ein kurzes Gebet, das da steht, sondern es ist mehr auch mein, es ist ein Flehen gewesen. Weil es heisst auch später, sagt Elisabeth, Gott hat mich erlöst. Gott hat mich befreit von der Schande, von der Kinderlosigkeit. Das ist nicht einfach gewesen. Und die haben unter dem gelitten und haben gebetet und jetzt hat sie Gott erhört. Hast du auch schon mal das Gefühl gehabt, dass Gott dich vergessen hat? Dass Gott dir mal etwas versprochen hat, dir mal etwas gesagt hat, aber es ist nie in Erfüllung gegangen. Dann sind vielleicht Zweifel gekommen. Unglaube ist aufgekommen. Ist denn Gott wirklich real? Meint er es wirklich gut mit mir? Bevor der Zacharias kann reagieren, fährt der Engel Gott weiter. Du wirst überglücklich sein bei seiner Geburt. Und viele Menschen werden sich mit dir freuen, denn er wird in den Augen des Herrn groß sein. Er wird keinen Wein oder andere berauschende Getränke anrühren und schon vor seiner Geburt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und er wird viele Israeliten dazu bringen, sich wieder dem Herrn, ihrem Gott, zuzuwenden. Er wird ein Mann mit dem Geist und der inneren Kraft des Propheten Elia sein, der dem Herrn vorausgeht und das Volk auf seine Ankunft vorbereitet. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden und die Ungehorsamen zu bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. Der Zacharias hat Glauben gehabt, sie hat gebetet, dass Gott ihnen ein Kind wird schenken. Und jetzt wird es versprochen vom Engel. Der Engel malt ihm ein Bild vor Augen, dass es nicht irgendein Kind, irgendein Johnny wird sein. Sondern es ist ein ganz bestimmter. Menschen werden ihm nachfolgen. Er wird Menschen vorbereiten auf die Ankunft von Jesus. Adventszeit. Advent heisst Ankunft. Der Johannes wird Menschen vorbereiten. Er wird ihre Herzen vorbereiten, dass sie parat sind, wenn Jesus kommt. Und so ist die Geschichte, die Adventsgeschichte, nicht nur eine schöne Familiengeschichte, wo sich dann freuen, dass ein Kind auf die Welt kommt, sondern es ist wie auch eine Heilsgeschichte von Gott. Die letzten Hunderte von Jahren hat Gott geschwiegen. Gott hat nicht mehr geredet. Und manche haben sich vielleicht gefragt, gibt es denn den Gott wirklich? Hat er uns denn vergessen? Hat er den Messias, den Retter, den er schon lange vorausgesagt hat, das, was er versprochen hat, erinnert er sich überhaupt noch daran? Ich weiss nicht, in all diesen Hunderten von Jahren, wie viele Kerzen sie angezündet haben, Woche für Woche, bis das in Erfüllung geht. Wir haben wenigstens vier und wir wissen, Weihnachten kommt bald. Und da heißt es dann, Zacharias fragte den Engel, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin jetzt ein alter Mann und auch meine Frau ist schon im fortgeschrittenen Alter. Wie kann ich sicher sein? Jetzt haben sie jahrelang gebetet. Sicher auch intensive Gebetszeiten gehabt. Es ist für sie eine schwierige Zeit gewesen, die kinderlose Zeit. Das können wir uns in der heutigen Zeit gar nicht vorstellen. Wie sie gelitten haben. Ihr müsst euch auch bewusst, die Kinderlosigkeit bedeutet auch, wie Gott hat die Menschen bestraft. Also, manche reden vielleicht über sie. Ist in ihrem Leben irgendwo ein toter Hund begraben? Bestraft sie Gott für irgendein Verhalten? Und mit dem haben sie müssen leben. Und sie haben immer wieder gefleht und gebetet, dass Gott sie möge von dieser Schande, von dieser Kinderlosigkeit möge befreien. Und ich weiss nicht, in diesen Gebetszeiten, wo das Ehepaar miteinander gehabt hat, wie viele Tränen sie vergossen haben. Weil sie unter dieser Schande haben müssen leben. Haben Gott gefleht. Und haben vielleicht manchmal das Gefühl gehabt, Gott hat uns vergessen. Gott hat uns verlassen. Wir müssen nicht einfach mit dem leben. Es hat vor ein paar Jahren, hat es in der Schweizer Hitparade ein Lied gegeben. Ein Mundartlied. Und es ist, auf der einen Seite ist es ein Liebeslied. Und auf der anderen Seite ist es auch ein Gebet. Die einen kennen es oder haben es vielleicht schon mal gehört von der Frau Signorin, Tränen. Das heisst, ich habe eine Träne in den Augen. Und dann heisst in diesem Lied rein, Gott, brauchst du eigentlich eine Brille? Siehst du nicht mein Leid? Siehst du nicht, wie es uns geht? Gott, brauchst du eigentlich ein Hörgerät? Hörst du nicht unser Flehen? Hörst du nicht unsere Gebete, die wir zu dir bringen? Dann heisst Gott, ist es wirklich dein Wille, dass wir in dem innen so leben müssen? Merkst du eigentlich nicht, wie es uns geht? Gott, hast du uns vergessen? Und dann heisst am Schluss, alles ist still, alles ist ruhig und ich bin allein. Das Lied drückt etwas aus, wie es uns vielleicht auch mal gehen kann. Wenn wir Tränen in den Augen haben, wenn wir zu Gott kommen und das Gefühl haben, er redet nicht. Wenn wir das Gefühl bekommen, er hat uns vergessen. Er kann sich nicht mehr an mich erinnern. Ich möchte euch da ein paar Sätze lesen aus dem Buch von Mark Patterson, Kreiszieher. Da heißt es in der Überschrift Gesammelte Tränen. Eines der schönsten und eindrücklichsten Bilder der Bibel findet sich im Psalm 56, Vers 9. Es ist eine wertvolle Verheißung, die zum Kreisen sich lohnt. In dem Psalmvers heißt es, du sammelst alle meine Tränen in einem Gefäß. Ohne Zweifel, du zählst sie alle. Es gibt verschiedene Arten von Tränen. Das sind die Tränen, die die Mutter eines kleinen Jungen vergießt, der viel zu jung ist, um auf der Intensivstation gegen Leukämie zu kämpfen. Doch er kämpft trotzdem. Das sind die Tränen, die der Vater der Braut vergießt, als er seine Tochter an ihrem Hochzeitstag zum Altar führt. Das sind die Tränen, die Flecken auf den Scheidungspapieren hinterlassen. Und Tränen, die über die Gesichter von erwachsenen Männern strömen, die eine Meisterschaft gewonnen haben. Und das sind Tränen, die im Gebet vergossen wurden. Jede einzelne Träne ist Gott wichtig. Er bewahrt sie ewig auf. Eines Tages wird er im Himmel jede Träne abwischen. Bis dahin wird er Himmel und Erde in Bewegung setzen, um jeder vergossenen Träne nachzugehen. Nicht eine einzige ist bei Gott verloren. Er erinnert sich an alle. Jede ist ihm wertvoll. Alle fängt er auf. Ganz ähnlich wie Gott alle unsere Tränen sammelt, sammelt er auch unsere Gebete. Jedes ist ihm wertvoll. Jedes ist vor ihm und durch ihn versiegelt. Und wir wissen nie, wann er eine Antwort schickt. Für was hast du im Jahr 2020 Tränen vergossen? An was hast du geglaubt, Anfangs 20, was Gott möge tun in deinem Leben, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft? Was hast du dir gewünscht, Anfangsjahr? Und es ist gut zu wissen, dass jede Träne Gott nicht egal ist, von Gott auch gesammelt worden ist. Am Anfang, wo wir gelesen haben, ist er relativ sachlich zu und her gegangen. Da haben wir vom Zacharias geredet, von Elisabeth, wie sie ein frommes Leben geführt haben. Und auf einmal kommt da ein Unglauben rein, aus dem Priester. Wie kann das sicher sein? Soll das passieren? Wir sind doch schon alt. Wie sollst du, grosser Gott, nur schon können ein Wunder tun? Ist doch gar nicht möglich. Aus dem Glauben von Zacharias, aus seiner Hoffnung und Wünschen, aus seinem Gebet, kommt auf einmal Zweifel und Unglauben. Auf einmal haben wir da einen Mann, der nur noch sagt, ich will Fakten sehen. Ich will Beweis haben, dass das möglich ist. Ich habe mir überlegt in den Vorbereitungen, wie konkret dürfen wir unsere Wünsche, unsere Ziele, an das, was wir sehen wollen, mit Gottes Hilfe, dürfen wir glauben. In der Gebetsformulierung war der Zacharias sehr konkret gewesen. Herr, schenk uns ein Kind. Gib uns Nachwuchs. Befreie du uns aus dieser Schande von der Kinderlosigkeit. Ist es in Ordnung bei Gott, wenn wir an das, was wir glauben, an das, was wir sehen wollen, das auch ganz konkret formulieren, und nicht nur einfach betet, Herr, meint's gut mit uns. Als ich noch jünger gewesen bin, bin ich sehr, sehr strategisch gewesen, wie ich meine Ziele formuliert habe. Ich habe mir Tagesziele aufgeschrieben, Wochenziel, Monatsziel und Jahresziel. Und habe alles dann immer noch abgehakt, ob ich es erreicht habe. Sehr gewusst, sehr, das wollte ich erreichen in diesem Jahr. Unterdessen haben wir zwar in der Familie und in unserer Ehe haben wir noch so gewisse Jahresziele, wo man sagt, an diesen Punkten wollen wir arbeiten. Aber oft, man muss sich sagen, im Alltagstrott geht das irgendwo manchmal auch wieder verloren. Und trotzdem tut es gut, wie zum Beispiel letztes Wochenende, wo wir uns rausgenommen haben, als Ehepaar, wo wir Kind abgegeben haben. Zeit gehabt für uns, wo wir auch uns wieder überlegt haben. An was glauben wir? Was glauben wir, was Gott noch tun in unserem Leben? Welche sind Gottes Ziele, die er für unsere Ehe und unsere Familie hat? Ich möchte die Rückseite von dem Buch noch vorlesen. Da steht: Wie gross ist ihr Gott? Ist er gross genug, um ihre Ehe zu retten oder ihr Kind gesund zu machen? Ist er größer als ein positiver Befund oder ein negatives Ergebnis? Ist er größer als ihre geheime Sünde oder ihr heimlicher Traum? Lassen Sie sich von Honi, dem Kreistier, inspirieren. Einem Mann, der mutig genug war, während einer Dürreperiode in Israel einen Kreis in den Sand zu ziehen und nicht von dort zu weichen, bis Gott sein Gebet um Regen erhört hatte. Noch mutig, hä? Wenn wir große Träume haben, intensiv beten und langfristig denken, ist alles möglich. Mark zeigt anhand von biblischen Geschichten und eigenen Erlebnissen, wie wir Wunder erleben. Wenn wir Gebetskreise um unsere Träume, unsere Familien, unsere Probleme und vor allem Gottes Versprechen ziehen. Denn Gott ehrt mutige Gebete. Und mutige Gebete ehren Gott. Der Zacharias, er hat geglaubt, er hat gebetet, intensiv, über Jahre und Jahrzehnte, dass Gott möge sein Gebet erhören, ihm Nachwuchs schenken. Sein Wunsch, sein Ziel hat sein Gebetsleben geprägt. Und ich bin der Überzeugung, wenn wir keine klare Ziel in unserem Leben haben, dann müssen wir uns auch nicht verwundern, wenn unsere Gebetszeiten langweilig sind. Ich glaube, Gott freut sich, wenn wir mit ihm zusammen im Gebet ausmachen: Herr, was hast du vor mit unserer Familie, mit unserer Ehe, mit mir persönlich? Was möchtest du mit mir erreichen? Was möchtest du mir schenken? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht einfach sagen, ich setze jetzt irgendwelche Ziele, was ich noch alles erreichen will, und dann bin ich gut, weil ich alles erreicht. Sondern, dass wir ins Gebet gehen und Gott fragen: Welche Ziele hast du für mich? Was möchtest du noch tun in meinem Leben? Solange ich auf dieser Erde bin. Nicht nur im 2020 oder 2021, vielleicht sogar ins 25 oder bis ins 30. Was hat Gott mit dir noch vor? Für was hast du Glauben? Und ich glaube, es behaltet uns auch demütig, weil wir Ziele haben in unserem Leben, die wir selber gar nicht erreichen können. Wir sind ja nicht wir, die besonders gut gewesen sind, sondern es ist Gott, der etwas gemacht hat in unserem Leben, wo eben Gott durch das verherrlicht wird. Und nicht ich selber. Wie kann ich sicher sein, dass das geschehen wird? Und dann die Antwort vom Engel, er ist nicht sonderlich amused gewesen über die Antwort vom Zacharias. Da sagte der Engel: Ich bin Gabriel. Ich habe meinen Platz in der Gegenwart Gottes. Er hat mich mit dieser frohen Botschaft zu dir gesandt. Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren ist. Denn meine Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit gekommen ist. Mittlerweile warteten die Menschen draußen und Zacharias wunderten sich, wo er so lange blieb. Als er endlich heraustrat, konnte er es nicht zu ihnen sprechen. An seinen Gästen erkannten sie jedoch, dass er im Heiligtum des Tempels eine Vision gehabt hatte. Er blieb im Tempel, bis die Zeit seines Dienstes vorüber war und ging danach nach Hause. Kurze Zeit später wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Sie zog sich 5 Monate lang zurück. Wie gütig doch der Herr ist, rief sie. Er hat mich von der Schande, der Kinderlosigkeit befreit. Der Zacharias, er ist zwar bestraft worden mit Stummheit für seinen Unglauben und trotzdem hat dann die Geschichte das Happy End. Er konnte dann seine Stimme wieder über und fängt dann auch Gott an loben, danken und sieht dann Johannes aufwachsen. Wir werden jetzt nochmal ein Lied hören und dann bitte ich euch aber nochmal Fenster aufmachen und anschliessend mache ich da vorne mit jemandem ein Interview mit dem Ueli über das Thema Glauben. Zweifel, Ziel haben im Leben, wo wir dann nochmal ein bisschen tiefer von dieser Thematik gehen.